Wenn es um Hardware geht, dann weiß ich, dass ich mich auf meine zwei Kollegen verlassen kann. Alexander Köpf und Nils Rettig sind neben mir und die idealen Partner, wenn es um den heißen Hardware-Herbst geht.
So ist das. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, danke schön. Hi.
Hi Alex, hi Nils. Freue mich, dass ihr da seid. Der heiße Hardware-Herbst. Haha.
Alle zwei Jahre wieder.
Ist dieses Jahr besonders heiß. Warum ist das der Fall? Wir haben CPU, Raptor Lake, Intel, Raptor Lake mit Intel, AMD Ryzen 7000, so rum. Wir haben Nvidia RTX 4000, wir haben Radeon 7000.
Noch nicht,
bald. Aber wir haben die Keynote, die ist offiziell bestätigt, am 3. November. Und wir können spekulieren. Und mit Leaks arbeiten, etc. pp. Wobei ich gleich vorweg sagen muss, wir wissen auch nicht mehr. Also nicht so, dass wir irgendwie Informationen hätten, die wir noch nicht teilen dürfen, sondern wir wissen einfach gar nicht.
Nee, das stimmt, ja.
Im Sinne von sicher, natürlich, wir sind, glaube ich, recht pfiffig, was so Leaks und so weiter betrifft. Die haben wir alle halbwegs in der Rübe. Und Intel. Und damit ist dieser heiße Hardware-Herbst heißer, als dass die vergangenen heißen Hardware-Herbste so war, weil wir einen Player mehr haben auf der Grafikkartenbühne.
Könnte jetzt natürlich argumentieren, der vor zwei Jahren war vielleicht auch durch PlayStation 5 und Xbox Series X natürlich auch nochmal zusätzlich befeuert, aber es ist schon viel, was gerade passiert, ja. Spannend.
Das stimmt.
Ist das denn so eine Synchronizität oder wie heißt es dann bei den Astrologen? So
das weißt du besser als ich.
Planeten und schwarzen Löcher hintereinander stehen.
So. Okay, ja, gefährlich. Dann solltest du Gartenarbeit machen oder sowas.
Genau.
Ja, sollst du nur Tomaten pflanzen oder sowas.
Pflanzen sie dann nicht.
oder dann nicht, genau. Also egal. Pflanzt, wenn der Merkur schlecht geht, keine 4090 in euren Garten.
Das wäre aber schön, wenn man die pflanzen könnte und die dann wachsen würden, weil dann müsste man sie sich
da kaufen. Da wäre das Businessmodell ganz schnell im Eimer.
Weil die kosten
von Nvidia. Aber gut, wir reden über Grafikkarten. Wir haben gerade auch CPUs angeschnitten, aber weil eben auch bei den CPUs sich viel getan hat und jetzt sind es aber Grafikkarten. Wir haben mit Intel was ganz, ganz Neues auf dem Markt, das es so vorher nicht gab. Da gab es viel Spekulationen einerseits.
Gibt's immer noch.
Ja. Und andererseits haben wir jetzt aber halt auch Testergebnisse. Haben wir sie überhaupt getestet?
Nein.
Wir können uns auf andere Tester verlassen.
Das kann man durchaus. Also die einzige Karte, die wir bislang getestet haben, das ist die RTX 4090. Die einzige Karte, die von Nvidia momentan überhaupt auf dem Markt ist. Jetzt dann im November kommt die 4080. Ich glaube, es ist jetzt nur noch eine 4080.
Ja, so ist es.
So wie es aussieht, nur noch die eine. Vielleicht ist die andere dann doch die 4070. Wer weiß. Ich sag's nicht, ich habe es auch nur laut gedacht. Und ich sag's auch nicht mit Nachdruck, weil ich so ein großes Mikro habe. Es ist die einzige Karte, die wir haben. Vielleicht fange ich da einfach mal an. Das ist eine sensationelle Grafikkarte. Das ist zumindest auch meines Wissens der größte Sprung, den ich jemals miterlebt habe. So bewusst und natürlich als Tester sowieso. Ich kann mich erinnern, GTX Pascal-Grafikkarten vor 6 Jahren, die waren natürlich ja ein enormer Sprung.
1080 Ti.
Genau, ja. 1080 Ti versus 9080 Ti, das war ein Sprung von im Bereich 60-70%, aber 4090 ist halt, übertrifft es eigentlich. Ja. Also das geht da ja im Bereich um 70%, 80% teilweise gemessen in 4K, weil die Karte tatsächlich, die ist so leistungsstark, dass du da bei 4K in einer CPU-Limit läufst, also das habe ich auch noch nie erlebt davor. Das ist wirklich ein Novum, dass eine Karte, also bei 2 Spielen aus 6 Spielen und einem Benchmark-Parcours, die wir jetzt auch unter anderem deswegen upgraden werden, einfach, dass da die Ergebnisse nicht passen, weil du sagen musst, okay, es läuft ins CPU-Limit, völlig verrückt. Ja, es ist wirklich leistungsstarke Grafikkarte, zieht es vor allem natürlich aus der verbesserten Architektur, das TSMC ist 4-Nanometer-Prozess. Ich meine, die 4-Nanometer, das muss man relativieren. Ich kann es nicht genau sagen, wahrscheinlich sind die kleinsten Strukturen irgendwas im Bereich von 25-Nanometer, was immer noch mega klein ist. Aber die Fertigung an sich ermöglicht halt höhere Effizienz, höhere Taktraten. Natürlich kannst du da die einzelnen Transistoren dichter drauf verbauen.
Deutlicher Sprung jetzt bei den Taktraten, ne?
Das ist ein deutlicher Sprung, 800 Megahertz im Dreh.
Also das ist schon ein ganz schöner Haus,
wenn man von 2 Gigahertz kommt oder 2000 Megahertz.
Das ist tatsächlich so, wenn du sagst, eine 3090, die kann schon im Einzelfall bis 2 Gigahertz knapp tacken, so 1965, 1980 irgendwo so. Und die 4090, offiziell steht da halt drauf 2535, glaube ich, aber das ist ja nur so Art Richtwert mehr oder weniger, was die Chips mindestens dann bringen müssen, aber die geht ja im Endeffekt auf 2770. Custom Designs sind nochmal 30, 40, 50 Megahertz schneller. Und das zusammen mit dieser diesem unglaublichen Plus an Rechenkernen, ja, also einer 16.384 versus 10.400 paar zerquetschte. Ja.
Also allein schon die nackten Zahlen auf dem Papier, die, wenn wir die 3090 Ti neben die 4090 legen, die Ti, genau. Das ist nicht ein Charakter aus Digimon, dann haben wir da schon einen signifikanten Sprung. Um nochmal ganz kurz den Sprung zu Intel zurückzumachen, weil die würde ich gerne abhaken. Die sind natürlich schon auch, warum möchte ich sie abhaken? Das ist ein ganz einfacher Grund. Weil sie einfach noch keinen Platz im Markt gefunden haben und auch derzeit vermutlich für den allgemeinen Gamer schwer zu empfehlen sind. Wir haben das schon mal angesprochen. Und zwar, wir reden von beim einen Spiel wirklich gut, beim anderen Spiel halt wirklich überhaupt nicht gut, dass du es nicht, teilweise nicht mal zum Laufen kriegst. Und das ist natürlich ein absoluter Dealbreaker, wenn ich halt nicht alle Spiele damit zocken kann oder halt, keine Ahnung. Vermutlich wird es auch ein Spiel geben, das mit der einen oder anderen Radeon oder Nvidia-Grafikkarte vielleicht Probleme hat, aber das ist vielleicht von 1001 oder sowas, das
und wenn du davon Problemen sprichst, meinst du ja eher, ja, die Performance ist so nicht ganz so toll, ja, da genau. Redest du nicht von Grafikfehlern, startet nicht, ne?
Ja.
Ist halt natürlich die Frage, wie oft es vorkommt, aber dass du dir halt überhaupt darüber Gedanken musst, ist natürlich schon was sicher viele abschrecken wird. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, gerade bei den neuen Schnittstellen, also da X12 oder Vulkan, steht Intel mit den A-Karten eigentlich wirklich gut da, so wie ich das mitbekomme. Da gibt es eigentlich sehr wenig Probleme. Klar, die sind auch der Fokus, aber natürlich, man spielt halt nicht immer nur Spiele, die da X12 oder Vulkan haben. Gerade Vulkan ist ja nicht weit verbreitet.
Um ehrlich zu sein, interessiert das den allgemeinen Gamer ja auch nicht, der einfach nur das Ding anstecken will und loslegen will. Der guckt vielleicht gar nicht X12 oder der möchte einfach spielen. Und wenn natürlich dann viele Sachen einfach nicht funktionieren und ich persönlich stelle ganz viele Spiele auf DirectX 11, weil es smoother läuft, weil es unproblematischer läuft.
Wenn du es noch kannst, wobei das ja auch mittlerweile gibt es auch immer mehr Spiele, die dann wirklich einfach nur noch DirectX 12 haben. Ich meine, wann wurde DirectX 12 angekündigt? Hat schon lange genug gedauert, bis das mal so richtig war. Das muss das schon. 6, 7, ja, keine sowas. Ahnung, irgendwie sowas.
2014, 15. Ja,
auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. So langsam setzt es sich doch durch. Aber klar, ich kann verstehen, wenn Leute skeptisch sind. Für mein Gefühl müsste Intel auch, sie sagen ja auch, sie haben extra den Preis, deswegen kommt mit dem Wissen um diese Probleme angesetzt. Ich finde, sie müssten noch ein bisschen billiger sein, so damit du wirklich, ist natürlich schwer, das zu machen, aber so für mich als Käufer, so damit ich sage, okay, ich gehe das Risiko ein. Ich persönlich würde sie mir ehrlich gesagt, glaube ich, nicht kaufen. Ich meine, man kommt natürlich sehr drauf an, welche Spiele spielst du, und es kann, glaube ich, auch genug Leute geben, die gar keine Probleme haben werden, je nach ihrer Spieleauswahl. Aber das halt nicht so 100% sicher vorher zu wissen. Ich meine, da gibt's sicherlich schon kluge Datenbanken, könnte ich mir vorstellen, im Internet, die von der Community befüllt werden.
Die sagen, so ja, geht, so geht's
genau,
nicht.
Genau, das läuft nicht.
Ja. Nils und Alex, seid euch beide einig, könnt ihr eigentlich gutem Gewissen keinem empfehlen, weil es ja diese Probleme noch gibt. Und am Ende kostet die Karte ja trotzdem 300 Öcken und mehr. Und dafür halt so eine Katze im Sack zu kaufen.
Das ist halt der Punkt. Also wenn jetzt die A770, wenn jetzt die kommt und die kostet, sagen wir mal, 320 Euro oder sowas, und dann ist die wirklich 50, 60, vielleicht sogar 100 Euro günstiger als in 3060 mit einer vergleichbaren Performance, die aber mega stabil ist, dann würde ich sagen, okay, ja, dann kann man es probieren, weil natürlich ist der Intel hinterher, die werden jetzt ja ganz viel die Treiber optimieren und da ganz viele akute Fixes bringen, die viele Spieler, also das vielen Spielen auf die Beine helfen wird. Und die werden ja die gröbsten Bug wahrscheinlich ja relativ schnell rauskriegen. Also alles, was da irgendwie, so teilweise Sachen mit dem Overlay, teilweise springen die Spiele dann. Das werden die schon aufarbeiten, das werden wirklich, aber das sind wir halt in dem Preissegment. Also die sind halt bei uns umgerechnet bei 430 Euro oder sowas. Da wo ich sagen muss, ja, da kriegst du halt schon ein Topmodell von der 3060. Da gönnt sich schon fast Richtung 3060 Ti, orientieren schon langsam, und ja, dann ist es halt nicht wert. Aber ich muss ja sagen, das ist wahrscheinlich ja gar nicht das Ziel von Intel in der Generation. Das, glaube ich, haben selber mehr durch die Blume schon mal gesagt. Es ist halt einfach Treiber optimieren, klar. Da wäre es natürlich sinnvoll, du hast eine große Basis.
Klar, das Nutzer. Ist das NRI-Problem so ein bisschen. Ja. Ich meine, der Chat spricht auch ein paar durchaus relevante Punkte noch an. Zum Beispiel, dass es die AV1-Dekodierung sehr, sehr gut ist auf den Karten, und auch, dass das DLSS-Pendant,
das XISS, soll richtig
auch
gut
schon
sein.
Vielversprechend ist. Ne? Also
sogar richtig gut. Also ich glaube auch Raytracing insgesamt ist auch, sind die ziemlich gut.
Also Intel ist da schon, wir können grundsätzlich froh sein, dass sie das machen, obwohl es ja sogar auch Gerüchte schon gab, dass Intel schon wieder das Ganze einstampfen will, aber ich glaube, die waren nicht valide. Glaube ich auch nicht. Also ich glaube, Intel ist sich schon, sowas machen die nicht. Sie sind sich bewusst, dass sie da Probleme haben und dass sie die nur lösen können, wenn die Leute, wenn die Karte auch von Leuten benutzt wird. Ne? Das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Ding. Ne? Je mehr Leute die dann auch benutzen, desto besser ist, desto wichtiger ist sie auch für Entwickler, ne? Daraufhin zu optimieren und so.
Also vielleicht, denke ich mal, wäre es da klug, die wirklich vielleicht einfach rauszumachen und sagen, okay, da fahren wir jetzt einen Verlust.
Ja.
Ich weiß nicht, aber
Verlust
gut,
werden sie bestimmt fahren.
Ernst fahren, aber vielleicht einfach nochmal besser anders kalkulieren, weil lieber viele Daten haben. Ja, also ich glaube nicht, dass die aufhören, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke,
aber Hand ins Feuer legen schon, würde ich auch nicht dafür. Aber das
würde ich jetzt auch nicht, aber man muss ja auch dazu sagen, das ist ja für einen ersten Wurf, ist ja das richtig
das
gut.
Das stimmt. Ja,
also
ja,
man kann jetzt die Karten schlecht drin, wäre wirklich fatal. Aber wie gesagt, wir haben sogar gesagt, also XCSS, das DLSS-Pendant, das funktioniert extrem gut. Das ist auf jeden Fall, was man so liest, ich habe selber nicht in der Hand gehabt, auf dem Niveau von AMDs FSR 2.0. Ein bisschen hinkt es hinter DLSS hinterher und hinter DLSS 3 wahrscheinlich noch mehr, aber trotzdem, das ist ein satter Einstieg. Und dass die Raytracing, also was man vielen Testern liest, ist, dass die Raytracing-Leistung exorbitant gut ist. Also wahrscheinlich schon auf dem Niveau von Nvidia. Ja. Und das muss man halt erstmal schaffen. Und da kann man sich wahrscheinlich die nächsten Jahre, also wenn die dranbleiben, da erwarte ich mal in 2-3 Generationen schon einiges. Also, ja.
Wir wären aber auch überrascht gewesen, sagen wir mal so, wenn alles gleich perfekt gewesen wäre. Also damit hätte, glaube ich, niemand gerechnet. Und wenn wir damit nicht rechnen, gehe ich stark davon aus, dass auch Intel weiß, dass bei denen nicht sofort jedes Zahnrad perfekt ins andere greifen wird.
Stehen sie auch in der
Öffentlichkeit. Also brauchen die Sitzfleisch und auch ein gewisses, ich wollte gerade soziales Polster sagen, finanzielles Polster, um wirklich den Fuß in die Tür zu kriegen. Und auch Intel wusste davor, dass der Hardware-Markt umkämpft ist, speziell im Grafikkartenbereich, und dass es da zwei starke Platzhirsche gibt bereits. Also die werden das hier nicht bei einem Bierchen irgendwie mal beschlossen haben und sagen, komm, mach mal. Und dann haben sie drei Ingenieure eingestellt, die das halt irgendwie
bastelt. Man darf ja eins nicht vergessen bei den Sachen. Da geht es nicht nur um Spiele oder Spielegrafik. Da fallen ja die ganzen, also alles, was mit künstlicher Intelligenz, Tensorkerne, also dazu hat, das ist alles Technologie, wird im Prinzip auf Grafikkarten mehr oder weniger ausgeführt. Und da gibt's halt einfach Sinn. Das ist ja fast eine Symbiose zusammengespielt. Du entwickelst in die Richtung Gaming, greifst es mit auf, aber machst gleichzeitig das Business-Zeug für KI, Automotive und so weiter. Ja, das wird wahrscheinlich schon dahinter stehen, würde ich jetzt mal bei Intel tippen.
Und es ist halt Know-how da einfach gefordert, sieht man ja auch daran, wenn man immer wieder mal Gerüchte liest oder Performance-Wert von chinesischen Grafikkarten oder aus anderen Ländern, da kannst du nicht mal eben so aufholen und sagen, so, ich habe jetzt ganz viel Kohle und jetzt lege ich mal los und haue hier einfach mal eine super Grafikkarte auf den Markt, die da mithalten kann mit Nvidia und AMD, die das Know-how ja auch über Jahrzehnte mittlerweile aufgebaut haben.
Das ist das, was mich ja überrascht, wenn ich mir denke, die Leute, die finden es nicht auf der Straße. Also die guten Entwickler, die sind eine Handvoll richtig Gefragte. Und die kriegst du nicht so einfach weg, die sind langfristig gebunden. Da muss man schon sagen, ich meine, gut, Intel hat natürlich schon Vorerfahrung mit Grafikchips, das ist nicht so, dass sie gar nicht bauen. Aber da wirklich, also ich bin eigentlich begeistert. Ich habe da auch eine Kolumne geschrieben und trotz aller Nachteile, die sie haben, für das, was sie leisten, also rein aus einer technischen Sicht, bin ich echt begeistert, was die auf die Beine gestellt haben in der kurzen Zeit.
Das ist jetzt auch, wir reden jetzt gerade von purer brachialer Papier-Performance, und was ja die Probleme auslöst, sind ja Software-Geschichten im Großen und Ganzen. Dinge, die man also mit Updates etc. pp. Fixen kann. Viel größer wäre das Problem, wenn die Hardware an sich schlecht wäre. Dann könnte man wirklich gleich sagen, haut's in die Tonne und guckt's euch bitte erst in 3-4 Generationen wieder erst an. Aber jetzt kann man sagen, gut, ist vielleicht für den Durchschnittsgamer noch nicht empfehlenswert aus gesagten Gründen, aber trotzdem auf jeden Fall einen Blick wert und auf jeden Fall auch wert, immer wieder die neuesten Updates und Beobachtungen auch auf der GameStar zu verfolgen.
Ja, natürlich.
Da, liebe Zuhörer und Zuschauer,
Wir wären auch, ich habe immer wieder mal zu Intel Kontakt, weil das sind da die Testmuster relativ beschränkt. Es geht halt dann von den entsprechenden PR-Abteilungen, einzelne Länder und so weiter. Das gibt es nicht so viele Karten. Irgendwann werden wir da bemustert, sind wir schon sehr gespannt drauf, wie die dann abschneiden. Also ich finde auch schon, mit verschiedenen Testsystemen, was da passiert. Aber vor allem mit Blick auf nächstes Jahr, auf Battle Mage, das ist, glaube ich, für nächstes Jahr schon angekündigt, mehr oder weniger. Da bin ich gespannt, dass Sie könnten mir vorstellen, dass die, wenn die da richtig reinbuttern, nächstes Jahr im Einsteiger, untere Mittelklasse-Segment, irgendwo vielleicht tatsächlich schon konkurrenzfähig sein könnten.
Wenn es das sowas mal dafür wieder gibt, ein gutes Einsteigersegment, ja, eine gute Grafikkarte für 200 Euro, andere, bitte. Aber,
ja.
Irgendjemand muss sie doch machen.
Ja. Die gab es ja mal.
Gab's. Ja, man kann jetzt darüber streiten, es gibt ja jetzt auch noch Grafikkarten für 200 Euro, wie gut oder schlecht die sind. Aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja.
Ich möchte jetzt nicht Jensen Huang zitieren, der gesagt hat, Moore's Law ist einfach tot. Findet euch damit ab. Ich darf ihn zitieren, weil das ist alles freigegeben.
Ja, ja, das hat er gesagt.
Das hat er gesagt.
Wir, also Intel haben wir, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Im Prinzip auf dem Papier super System mit toller Leistung, mit guten Aussichten auf die Zukunft. Auf der Softwareseite gibt es einfach noch ein paar Kompatibilitätsprobleme und allgemeine Softwareprobleme, weshalb es für den Durchschnittsgamer noch nicht so perfekt ist. Aber wir schauen gespannt in die Zukunft und hoffen, dass Intel weiterhin Dampf macht in der Hardware-Szene, denn da sind wir uns ja alle einig, eine weitere Konkurrent ist gut für den Endverbraucher im Endeffekt. Und um Preise eventuell zu drücken, um einfach auch die Innovation, den Innovationswillen auch bei der Konkurrenz natürlich am Leben zu halten. Und Innovation und Preis, jetzt möchte ich die Brücke zur 3090 wieder schlagen, sind natürlich zwei Themen, die bei der 4090 schon ein Ding sind. Einerseits nicht gerade geschenkt, aber auch innovativ schon ein Brett. Wir haben es gerade schon mal angedeutet. Ich glaube, wir haben es auch schon krass gehört, aber wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, so was ist die 4090, was macht sie aus? Also ich habe am Anfang, Alex, hast gesagt, die schafft es sogar in 4K in gewissen Spielen das CPU-Limit zu triggern. Und das ist ja nun wirklich ein Brett. Das gab es vorher teilweise in WQHD, also bei der Hälfte der Pixel, sehr, sehr selten.
Vielleicht müssen wir das kurz erklären, was das heißt. Das ist immer ein bisschen so ein schwieriges Thema. Also muss ich ganz einfach so vorstellen, die CPU ist im Grunde dafür da, dass es die grundlegende Geometrie, Physikberechnung oder sowas anstellt und das dann an die Grafikkarte weitergibt. Und das kann halt, die CPU kann halt nur eine bestimmte Stückzahl weitergeben. Für Full HD ist das normalerweise so, da sagst du halt, klar, da ist die Grafikkarte automatisch, also da kriegst du halt so viel FPS raus. Ich habe gerade einen Kopfknoten, aber du weißt schon, was ich meine, genau.
In Full HD, also im Prinzip kommt die CPU dann nicht mehr hinterher, um die Grafikkarte mit den Draw Calls, nennt man es, zu versorgen.
Drum ist da die Grafikkarte letzten Endes, ist die CPU der limitierende Faktor und dann mit den höheren Auflösungen wie QHD oder gerade Full HD, 4K, ist es so, da hast du halt dann letzten Endes die Grafikkarte delimitiert. Genau, Entschuldigung.
Normalerweise.
Das war jetzt, so diesen, bisschen zu locker mit dem Mikro, weil das Mikro, das funktioniert nicht. Drum habe ich das in der Hand. Das ist nicht, damit ihr mir in Dolby hört oder in Surround. Das ist ja schön.
Alex Köpf jetzt auch in Dolby Around Sound hören.
Habe ich jetzt gerade selber auf jeden Fall mir einen Knoten im Kopf geredet und einen peinlichen. Nee, so ist es, genau. Also das muss man wissen. Drum ist es oftmals so, dass man sagen kann, naja, gerade wenn du irgendwie 4K zockst oder sogar 8K, was völlig utopisch ist, brauchst du eigentlich keinen so starken Prozessor. Da
nicht zwingend, nö, das ja spielt mal, keine, genau, haben wir gerade bei den CPUs genau, ja schon drüber gesprochen. Ne? Je höher die Auflösung, dann limitiert normalerweise die Grafikkarte und dann spielt die CPU keine so eine große Rolle mehr. Und die 4090 schafft es, dass sogar die CPU, eine noch schnellere CPU, eine Rolle spielen kann. Deswegen willst du ja im Testsystem auf die nächste Generation umsteigen, so wie ich dann auch.
Genau.
Also bei den Grafikkarten will er die schnellste CPU nehmen, damit das möglichst ausgeschlossen ist. Und ich wechsle dann bei den CPUs zur schnellsten Grafikkarte, damit da nicht die Grafikkarte limitiert
wird. Ihr seht, das sind die traurigen Schicksale von Audio-Redakteuren.
Wir müssen leider immer die neueste, schnellste Hardware haben.
Ihr tut mir leid. Ja, ihr habt auch die schönsten so. Frauen, hast du nicht gesehen.
Ja, und ihr wisst ja, ich spiele ja eh nur League of Legends, also von daher, ich könnte auch auf dem viel zitierten Toaster spielen. Das ist,
es bei mir tatsächlich auch so, aber da geht es ja wirklich, also als Hardware-Technik-Enthusiasten hat man natürlich einfach auch Bock auf die Technik.
Ja, klar.
Das ist so ein bisschen,
und wir brauchen sie tatsächlich, um halt
wir bei den Testsystemen,
das macht ja Sinn, ne?
Es geht zusammengefasst ist einfach so, die Grafikkarte und die CPU, die sind voneinander abhängig. Eine schafft es nicht alleine in der Regel, eine Partei. Und je nachdem, welche halt gerade ein bisschen langsamer ist, die ist halt dann der limitierende Faktor. Das ist im Idealfall immer die Grafikkarte. Und umso höher die Auflösung wird, umso mehr wird die Grafikkarte gefordert und umso mehr ist sie der limitierende Faktor gegenüber der CPU. Aber die 4090 ist jetzt so krass stark, dass eben die CPU plötzlich auf einmal der limitierende Faktor sein kann in gewissen Situationen, in gewissen Spielen, selbst bei 4K, also bei, weiß ich nicht, wie viel Millionen
Pixel. Über 8 Millionen.
8 Millionen, ja.
Also es ist schon eine ziemliche Hausnummer.
8.199.216.000.
Ich hätte es jetzt gerne auf jede, auf die Nachkommastelle gewusst, Leute. Ne?
8.216.944, glaube ich. Wenn das stimmt, jetzt schreibt es mir bitte einer rein. 8.216.000
Hat schon einer gesagt, geschrieben?
Achso, kommt 944.
Das kann nicht lange dauern, bis einer den Taschenrechner ausgepackt hat.
Das ist mal schnell überlegen.
Wir wollen dann ja dann jetzt bitte 8K. Nein, da brauchen wir erst die Monitore. Wir haben sie ja noch nicht. So. Oder halt Upscaling. Das geht natürlich.
Oder so, ja. Also ja, wir und
das ist ja nur der erste Teil, was die Grafikkarte bringt.
Quasi. Genau, die Grafikkarte kann noch mehr. Ne? Also reine Performance. Brachiale, knappe Geschichte, ja. Brachiale Performance, haben wir gesagt. Aber wir haben natürlich auch mit DLSS 3.0 eine Neuerung, die der Autonomalverbraucher noch gar nicht sehen kann. Ihr erklärt mal ganz kurz, warum ihr das schon wisst und testen konntet, aber ich nicht.
Also das ist natürlich ein Thema, da muss man ein bisschen aus und fast versuchen, hier aber jetzt abzukürzen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten wissen, was DLSS im Grunde ist, dass es eine Form von KI-Skalierung ist. Das nimmt ein Bild in der niedrigeren Auflösung, es wird intern im Spiel an der niedrigeren Auflösung gerendert, so ganz klassisch auf diesen Render-Pipelines, wie man es ja in allen Grafikkarten früher schon hatte. Und dann kommt vor der Bildausgabe der DLSS-Algorithmus, wir nennen es immer KI-Algorithmus, aber es ist in Form von maschinellem Lernen.
Den man hier auch gerade im Bild, was er genau macht.
Und der das dann hochskaliert auf die Auflösung, die der Bildschirm hat. Also zum Beispiel von Full HD auf 4K oder typischerweise nimmt man eher so WQHD auf 4K, wenn man in der Auflösung ist. Also DLSS Quality Mode, dann gibt es natürlich noch ein bisschen granularere Auflösungen dazwischen, die das wählen kann. Aber das ist im Prinzip so der Punkt. Und natürlich kann man sich vorstellen, eine niedrigere Auflösung bringt natürlich auch mehr Performance. Ja. Das macht DLSS. Und da gab es verschiedene Iterationen, DLSS 1 und 2, die natürlich dann entsprechend einmal besser worden sind. Und jetzt ist das neue DLSS 3. DLSS 3 und wie alle anderen DLSS-Varianten, die basieren auf diesen Tensor-Kernen. Das sind eben so spezielle, neuronale Netze. Also, sagen wir mal, Kerne, die zur Auswertung von großen Datenmengen.
Die aber nicht eigentlich für das normale genau. Rendering eines Bildes.
Genau, dann nimmst du die nicht her. Die können halt speziell große Daten auswerten, was halt für so KI-Berechnungen ganz sinnvoll ist. Und darin stecken jetzt, also jetzt gestern hat es auch geheißen, wo der Jan von Nvidia da war, diese Optical Flow Accelerators, die gäbe es auch schon in früheren Tensor-Versionen, aber anscheinend so schwach, dass man es nicht nutzen könnte. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich bin auch kein Entwickler bei Nvidia. Ich dachte, die wären komplett neu, aber die sind anscheinend mittlerweile so stark, dass man die auch gebrauchen kann. Das ist, glaube ich, zumindest der Schritt, den jetzt DLSS 3 geht. Aber letzten Endes basiert DLSS 3 auf zwei Komponenten. Das eine ist halt das klassische DLSS mehr oder weniger. Und dann schaltet das zum Beispiel, das rendert die Bilder, beziehungsweise das nimmt die gerenderten Bilder aus der normalen Grafikpipeline, macht dann die Skalierung obendrauf, so wie man es im Prinzip von DLSS kennt, aber gibt jetzt zwei von diesen Bildern, bevor die überhaupt auf dem Monitor zu sehen sind, nochmal raus und werden dann analysiert von diesen Optical Flow Accelerators. Da entsteht dann dieses Optical Flow Field, nennen die das, das ist ja auch egal, wie man es nennt. Letzten Endes ist es eine Form, ich nenne es mal, wenn man das noch kennt, Bildinterpolation, Zwischenbildberechnung. Es berechnet quasi aus zwei Bildern ein neues und schiebt es dazwischen rein. Und das ist, was DLSS macht. DLSS kreiert aus zwei Bildern im Prinzip ein völlig neues Bild, das davor nicht den üblichen Weg der Grafikpipeline gehen musste. Also das muss nicht von der CPU in Auftrag gegeben werden und dann von den normalen Rechenkernen, von denen man so liest, wie jetzt da bei 4090, 16384, den Weg geht das gar nicht. Das wird rein in diesen Tensorkernen erzeugt.
Man könnte sagen, es ist ein bisschen Schummeln, ne?
Sozusagen. Es ist vielleicht auch ein genialer Trick.
Also oder genau, so klingt es schöner. Es ist ein genialer Trick. Wenn es gut funktioniert, das ist ja das Tolle an DLSS oder auch an XESS bei Intel oder FSR bei AMD. Du kriegst im besten Fall, ohne dass dieses Bild schlechter aussieht, vielleicht sieht es sogar besser aus, höhere Performance, da sagt ja keiner Nein zu. Ne? Und je mehr das weiterentwickelt wird, gerne.
Das scheint ja auch wirklich die Zukunft zu sein. Also dadurch, dass jetzt wir gesehen haben, dass auch Intel, quasi der dritte Player jetzt im Grafikkartenmarkt, auch sofort auf diesen, ich nenne es jetzt mal Zug aufspringt, es ist ja im Prinzip dieselbe Geschichte, klar mit anderen Feinheiten, aber es ist, ich schaue zu, dass ich ein Bild niedriger Render hochskaliere. DLSS hat jetzt noch dieses Zusatzfeature mit dem extra Bild, das da reingerechnet wird.
Also ich glaube auch bei FSR kommt jetzt keine KI zum Einsatz, kein KI-Algorithmus und ich glaube bei XESS auch nicht. Beziehungsweise bei XESS ist wieder so, da gibt es zwei Varianten, da gibt es zwei Iterationen davon. Das kann ja auch auch mit Nvidia und AMD-Grafikkarten umgehen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das nicht irgendwelche zusätzlichen Kerne nutzt oder so, ob das eigene, also Funktionen, festvertraute Funktionen hat. Bin mir nicht sicher.
Auf jeden Fall ist ja der Vorteil zumindest eben, das zeigt sich ja schon dadurch, dass es auch auf Nvidia-Karten läuft, ne, dass du halt und auf allen anderen Karten, dass du halt nicht diese zusätzlichen proprietären Rechenkerne brauchst, die halt DLSS voraussetzt. Tensorkerne brauchst du halt für DLSS und du brauchst ja auch eine RTX 4090 für DLSS 3, ne? Oder eine 4000er-Karte. Du
brauchst eine 4000er-Karte dafür, ja. Wie gesagt, es ist auch so, also bislang ist es einfach so, dass DLSS und wahrscheinlich jetzt mit der Version 3 und dem Frame Generation, das ist wirklich dieser Schritt, wo dieses Bild kreiert wird, quasi aus dem Nichts, aus den Daten von zwei Bildern.
Sagt ja der Name schon.
Genau, generiert ein zusätzliches Bild, ein zusätzlich weiteres Bild. Und das ist natürlich schon, das ist ein Schritt, da ist jetzt Nvidia voraussichtlich doch wieder einen Schritt voraus. Mal schauen, wie AMD oder Intel dann in Zukunft das auch kontern.
Die Spiele müssen es ja auch erst noch unterstützen.
Die Spiele müssen sie so schützen.
Das ist einfach in jedem Spiel, das geben würde.
Also da ist ja die Frage zum Beispiel, wie leicht ist das mit der Implementierung für die Entwickler? Die müssen sie reinsetzen. Aber so wie ich das bislang verstehe, ich kann es nicht 100% sagen, aber man geht einfach her als Entwickler und setzt halt DLSS 3 rein und dann ist DLSS 2 mit automatisch mit inbegriffen, der Funktionsumfang. Das ist natürlich, das ist abwärtskompatibel in gewisser Weise und dann ist es leicht, dann wird es sicherlich ja relativ schnell sich verbreiten können. Ist zumindest meine Hoffnung, das hat mir jetzt noch keiner bestätigt, aber alles andere macht doch gar keinen Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Die werden das schon geschickt gemacht haben und es gibt da schon so ein, ich meine, der letzte Stand war 35 Spiele, sind es wahrscheinlich schon 40, 45, die das können. Ich habe mir das angesehen, ich habe mir es noch nicht viel anschauen können, weil natürlich jetzt auch die Vorbereitungen für das Event, für das Streaming-Event veranstanden. Aber im Zuge des Tests zur 4090 habe ich mir das angeschaut. Und vor allem in Cyberpunk. Und da muss man sagen, die Ergebnisse, die waren schon wirklich überragend. Also das
interessante Frage aus dem Chat. Ich weiß nicht, wie viel du es gespielt hast, ob man da bei dieser zusätzlichen Bildgenerierung, ob sich das irgendwie auf das Spielgefühl auswirkt, so in Form von einer zusätzlichen Latenz. Ich würde mal nicht davon ausgehen.
Tatsächlich nicht. Also ja, es ist so, dass eigentlich kommt Latenz dazu, weil du musst ja zwei Bilder vorher puffern, ja, die analysiert werden. Und wenn du jetzt nur sagst, bei 60 Bildern sind das zweimal 16,7 Millisekunden. Also hast du im Prinzip eine zusätzliche Latenz von 33 Millisekunden so ungefähr. Oder 34, je nachdem. Jetzt geht Nvidia so vor, dass sie sagen, okay, wenn Frame Generation, das ist, wenn das aktiviert ist, dann wird gleichzeitig auch Reflex mit aktiviert, weil das dann eben zumindest, muss ich das so verstehen, bei jeder Grafikberechnung hält die CPU ein paar Bilder vor, unabhängig jetzt von DLSS 3 und Frame Generation, einfach nur so, damit die Grafikkarte permanent gefüttert werden kann und immer schön belastet wird. Das ist dann teilweise so ein kleiner Nebensatz, oftmals das Problem, wenn man Spiele sieht, wo die Grafik nicht ordentlich ausgelastet wird, liegt es meistens daran. Also, aber diese Pufferung nimmt Reflex quasi raus. Das fällt weg und dadurch kommst du im Endeffekt wieder auf Reaktionszeiten, also Latenzzeiten, wie wenn du es normal spielen würdest. Okay. Das ist so der Kniff daran.
Aber sehr ausgefuchste Frage. Und ich sag ausgefuchst, weil Foxhund gefragt hat. Nochmal der Hinweis an den Chat. Wenn ihr Fragen stellen wollt, macht das mit Ausrufezeichen Frage. Dann sehen wir es eher hier auf unserem System. Aber kein Problem. Nils hat gestochen scharfe Augen. Er hat es gesehen.
Sofort gesehen. Auch eine sehr gute Frage, wer dieser Ray ist und warum er traced.
Das werden wir nie herausfinden. Da habe ich noch eine lustige Anekdote zu. Das merke ich mir allerdings für später. Ihr müsst mich dran erinnern. Wir haben jetzt viel über die 4090 gesprochen. Starke Karte. Wir haben viel über DLSS gesprochen. Geniales System. Es skaliert nicht nur noch hoch, sondern erschafft auch Bilder aus dem Nichts, was sich nochmal flüssiger anfühlt.
Ich muss dazu noch eine Kleinigkeit sagen. Es ist auch, es ist jetzt die erste Form von DLSS. Da werden am Anfang sicherlich auch in allen Spielen wird es noch nicht 100% super funktionieren. Da bin ich mir sicher. Aber die werden wahrscheinlich genauso wie bei DLSS 1 oder 2 relativ
hat
schnell
auch
patchen.
Ein bisschen gebraucht und dann kam es erstmal in die Gänge so richtig.
Ist zum Beispiel so, dass durch das ein Zwischenbild berechnet wird quasi. Gibt es Probleme, also du kannst jetzt nicht die klassischen Synchronisationstechniken anwenden, wie V-Sync oder auch, glaube ich, dass das G-Sync gar nicht mit funktioniert.
Ah, okay, das wusste ich noch gar
nicht. Ich habe es probiert, das hat nicht funktioniert, aber die werden das garantiert relativ schnell nachpatchen, weil das natürlich ja potenziell dazu führt, dass das Bild unruhig wird, dass es wirklich unruhiger anfühlt. Das ist das, was der Kommentator wahrscheinlich auch gemeint hat. Ich habe es auch gelesen von anderen Spielen, dass das so sein soll. Ich gesagt, bei Cyberpunk ist es nicht, das, was für mich wiederum heißt, es hängt von der Implementierung ab. Und aber ich denke, da können wir relativ schnell große Fortschritte erwarten. Bin mir sicher, dass das schon, ja, die werden sich schon überlegt haben, was da rausbringen.
Das glaube ich.
Ja,
und das ist wirklich fantastisch. Apropos überlegt haben, was sie da rausbringen.
Genau. Denn wir haben nicht nur, also ich kann euch beruhigen, lieber Chat, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, es wird nicht nur eine 4090 für um die 2000 Euro geben. Das heißt, ihr müsst nicht eure Niere verkaufen, wenn ihr gerade nicht zufällig viel zu viel Geld auf dem Konto habt. Es werden auch noch kleinere Karten kommen. De facto sind da anderthalb angekündigt. Wir hatten die 4080 mit 16 GB, die 1480 mit 12 GB, die ist verschwunden. Da reden wir gleich drüber. Fangen wir mit der 4080 ganz kurz an. Genau, deshalb kann ich dem Fragenden im Chat sagen, wir quatschen da sicherlich gleich drüber. Die 4080, 16 GB, da können wir noch gar nicht viel zu sagen. Sieht auf dem Papier, auch bei der Keynote, glaube ich, sah das auch vielversprechend aus, so was die Zahlen von Nvidia gesagt haben. Das eben ist genau der Punkt. Die Abstände, also wenn wir jetzt die 3080, 3090 nehmen oder 3080 Ti, 3090, die sind überschaubar. Und jetzt auf dem Papier, so wenn man sich die Taktung anschaut, sind sie, glaube ich, halbwegs even. Und die Tensor Core, Shader-Einheiten, da haben wir doch einen recht großen Zahlenunterschied plötzlich. Das heißt, da könnten wir plötzlich einen großen Unterschied erwarten, was ja eigentlich ungewöhnlich ist. Denn auch 2080, 2080 Ti war jetzt nicht so ein Riesensprung. 3080 Ti, 3090 war auch nicht so ein Riesensprung. Aber jetzt scheint wohl einer da zu sein.
Ja, es ist, kann man nicht wegdiskutieren. Ich meine, wir haben sie jetzt noch nicht gebencht, aber ich glaube, da sind jetzt keine großen Überraschungen zu erwarten, dass der Abfall schon relativ groß ist. Ich meine, wir reden hier immer noch von extremen High-End-Performance, so ist es nicht. Ne? Die 4090 ist ja ein schon außergewöhnliches Brett. Aber es gab ja auch durchaus Spekulationen darüber, warum das so sein könnte. Und man kommt da nicht ganz umhin, nicht doch zu vermuten, dass Nvidia schon gerne erstmal die RTX 3000 Lager noch ein bisschen leer kriegen will. Das hat man vermehrt vorher gelesen. Und man muss jetzt sehen, wir haben jetzt halt eine 4090 im Moment auf dem Markt für realistisch 2500 Euro, die natürlich in einer ganz eigenen Liga spielt. Das heißt, diese RTX 4090, die nimmt keinen potenziellen Käufer von der RTX 3080 weg, sage ich mal, ne? Weil der hat, wenn du Geld sparen willst, dann hast du immer noch sehr viele RTX 3000 Karten. Geld sparen ist immer noch relativ, aber die kosten auch gerne mal ihre 1000 irgendwas.
Das sind aber auch gute Karten weiterhin,
auch
muss man, glaube ich, der Fairness
gar keine Frage. Nein, das ist jetzt gar nicht, ich meine das gar nicht despektierlich oder so. Das ist nur so ein bisschen ein Hintergrund, den man da jetzt schon schwer sich vorstellen kann, dass der nicht irgendwie da ist, ne? Und ich glaube auch, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir eine RTX 4000 Karte unterhalb von, also in einem guten, ja, was ist ein guter Preisbereich? Ich meine, tut schon fast weh, ehrlich gesagt, ein bisschen das zu sagen. Ich kann mich noch erinnern an Zeiten, wo die absolute High-End-Karte 500 Euro gekostet hat, ne? Und jetzt sind wir im Bereich, wo ich 2000 Euro mehr dafür rauflegen kann. Hat alles seine Gründe, das ist jetzt nicht, ne? Es gibt viele Gründe dafür. Gaming ist viel größer geworden. Wir haben Corona-Pandemie, wir haben Ukraine-Konflikt. Ich will jetzt gar nicht, lasst uns nicht zu politisch werden. Fakt ist, die RTX 4090 ist extrem teuer und wenn ich was Billigeres will, muss ich zur alten Generation greifen. Und das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so bleiben. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt persönlich, ich weiß nicht, wenn du mit einer RTX 4060 rechnest, also die 3060 kam Anfang, also im September 2020 kam die 3080 und Anfang 2021, also ein halbes Jahr später ungefähr, oder 3-4 Monate später kam die 3060, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier der Fall sein wird. Da werden wir uns länger gedulden müssen, denke ich.
Okay.
Und die wird ja auch nicht in dem Preisbereich liegen von, ich meine, wir erinnern uns, ich weiß noch, unsere Kaufberatung Mittelklasse-PCs GTX 1060 für 200 Euro ungefähr war da ein Dauerbrenner. Ne, 4060 wird natürlich nicht 200 Euro kosten. Die wird 500 Euro kosten.
Die Zeiten sind tatsächlich vorbei, wahrscheinlich.
Das ist schon
absehbare Zeit leider.
Ja, hat alles seine Hintergründe, aber schon eine Pille, die man schlucken muss. Schwieriges Feld.
Ja, ist tatsächlich schwierig. Was natürlich auch in dem Zusammenhang ist, das ist ja natürlich, wir sind immer so getrieben vom Neuesten natürlich auch. Aber man ist ja auch schon längst an einem Punkt, wo man sagt, wenn es jetzt du hast eine 3060, die auch schon teurer wurde, eine 2060, dann kannst du halt vor allem dank der Tatsache, dass es DLSS unterstützt, dann kannst du die oft auch ganz lang nutzen.
Ja,
das stimmt. Und wenn es jetzt nicht unbedingt 4K brauchst, sondern WQHD oder sogar noch Full HD, das ja auch gut aussieht. Also das ist natürlich, ja, wenn man sich dran gewohnt hat an den hohen Standard, klar, wieder zurückgehen von 4K auf Full HD ist das andere, aber es gibt ja noch wahnsinnig viele Spieler, die komplett auf Full HD unterwegs sind. Absolut. Da kann man dann mit so einer Grafikkarte auch dann ganz sagen, okay, dann reicht ja das Ding halt 6 Jahre. Und wenn ich wieder auf 6 Jahre oder 7 Jahre vielleicht umrechne, dann kann man wahrscheinlich ja eher mal eine Investition, die jetzt in Zukunft würde auch nicht davon ausgehen, dass das auf absehbare Zeit überhaupt, dass wir das überhaupt noch erleben, dass die wieder richtig günstig werden. Ich glaube es nicht.
Ich meine, man sieht ja auch daran, wie auch schnell jetzt auch wieder eine 4090 ausverkauft war. Es ist ja auch völlig okay, wenn man, es gibt auch mehr Leute, die, ich meine, PC Gaming ist immer auch erwachsener und älter geworden. Auch die Zocker werden älter, haben mehr Geld und es ist ja so, wie man, ne, für sein Hobby Auto kannst du auch jede Menge Kohle ausgeben. Warum soll ich nicht für meine Grafikkarte 2500 Euro ausgeben, wenn ich sie habe und das Spaß daran
wichtig ist, ja,
klar. Ist ja auch völlig okay. Ist, ne?
Vollkommen legitim.
Auch, ne? Um mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen zu erzählen, also auch bevor ich Hardware-Redakteur war, habe ich mir immer schon das Teuerste gekauft.
Es ist halt ein schönes
weil es mein Hobby war.
Das ist das Schnellste vom Schnellsten. Jetzt muss man mehr dafür ausgeben. Und jetzt kommt noch AMD. Mal gucken, wo die preislich landen werden.
Da bringst du ein super wichtiges Stichwort, denn wir haben hier in unserem Livestream 80.000 Fragen zu AMD. Da kommen wir gleich zu. Und noch vielleicht ein, zwei Worte zu dem Zurücknehmen Unlaunch, hat das Nvidia, glaube ich, wortwörtlich gesagt, zur 4080 12 GB. ich will jetzt nicht zu tief reingehen, weil wir noch ein bisschen Zeit auch für Radeon und AMD uns aufheben wollen, aber vielleicht ganz kurz eure zwei, drei Sätze dazu, was ihr dazu sagt und war es absehbar? Das kann ja auch
also, wenn ich da, weil ich auch einen Artikel dazu oder die News, unsere News dazu geschrieben habe, auch mit einem persönlichen Touch war, ich muss sagen, das habe ich auch da in dem Artikel geschrieben, das ist was ich in 12 Jahren als Hardware-Redakteur noch nicht erlebt habe, dass ein Hersteller eine Grafikkarte ankündigt und sie noch vor dem Launch wieder sagt, nee, machen wir doch nicht. Also es ist schon bemerkenswert. Ich persönlich muss sagen, verstehe gar nicht erst, warum jemand die Idee hatte, dass diese Karte in der Form eine gute Idee ist. Das ist mir irgendwie, ja, also da müssen ja Menschen gesessen haben, gesagt haben, so, welche Karten bringen wir auf den Markt? Wir haben ja nur 4080 mit 16 GB, wir haben nur 4080 mit 12 GB. Ja, ich fand, also ging ja auch vielen anderen so, man konnte es, hat es nie so ganz verstanden, was also soll
ich,
das?
Ich sage mal, wenn es wirklich nur der Grafikspeicher gewesen wäre, dann hätte man vielleicht das sogar noch verargumentieren können. Aber tatsächlich unterscheiden sie die auch vom Chip und es ist ja wirklich definitiv ein niedrig klassifizierter Chip, ja. Niedriger klassifiziert. Du hast A102, A103 für die 80er und es war A104, ja. Was halt typischerweise für eine 70er-Karte ist. Und
daher dieser Vorwurf, den ich oftmals online gelesen habe, es war eigentlich eine 4070, die es dann halt zu einer 4080 Naming gebracht hat. Wir werden es vermutlich nie herausfinden, was sie mal war, was sie dann wurde und was sie vielleicht dann wieder wird.
Karten mit weniger Speicher, das ist ja ganz völlig okay. Es gab ja auch eine 1060 mit 3 und 6 GB, es gab eine, die 3080 hatte 10 und 12. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass Nvidia das macht und auch andere Hersteller machen das. Aber es war merkwürdig, also ja, sehr kurios. Würde mich mal sehr interessieren, was da genau die Hintergründe für waren.
Ja. Wenn ich die Handynummer von Jensen habe, dann hole ich euch in die WhatsApp-Gruppe.
Ja, ich habe die tatsächlich.
Also hast du ja, dann mach mal die WhatsApp-Gruppe
nicht. Auch. Frag ihn mal, wo er seine Lederjacken kauft. Natürlich da wollte ich auch mal nachlegen.
Wahrscheinlich also ohne Scheiß, ich finde seine Lederjacken wirklich legendär schön. Ich weiß nicht warum.
Ich mag
also
Lederjacken.
Ohne ihn jetzt zu fanboyen, aber ich finde, er hat guten Lederjackengeschmack. Ja, kannst also du sagen, was du willst.
Ich behaupte mal, die würden super gut stehen. Wenn wir dich nächstes Jahr hier so sitzen sehen.
Ja, das glaube ich aber auch, das stimmt. Ich befürchte, mit Blond passt das irgendwie nicht. Bei mir. Ich glaube, wird schwierig.
Ey, also oder so eine schöne dunkelgraue, die hat er auch schon ein paar Mal angehabt.
Aber das Problem ist, Lederjacke hier mit den Scheinwerfern, ich glaube,
wir glänzen sehr und ich glaube, es wird auch sehr warm.
Ja,
wahrscheinlich. Lassen wir doch.
Aber gut, genug, das war der kleine modische Ausflug. Wir machen mal mit ein paar Fragen weiter und damit läuten wir so ein bisschen den AMD-Teil dieses Talks ein. Und zwar, es sind einige Fragen, die sich recht ähneln. Deshalb würde ich einfach mal loslegen und sagen, was traut ihr AMD mit ihrer neuen GPU-Generation zu und wann werden sie Nvidia leistungsmäßig überholen?
Überholen? Das wird schwierig.
Das werden wir, glaube ich, nie vorher wissen. Aber was traut ihr der kommenden Generation so zu? Das ist eine sehr gute Frage.
Ja.
Ja,
leg du mal los.
Ich lege jetzt mal los. Ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt die letzten Wochen gar nicht so tief drin, was die ganze Gerüchteküche anbelangt, aber ich schätze mal, da hat sich jetzt auch nicht so viel getan. Da geht's ja auch, also man hat mir schon gelesen, das soll es ja auch Richtung in den Spitzenmodellen, das vielleicht dann 7900 XT heißt, einen Bereich von 15.000, 16.000 Rechenkernen, also FP32 Rechenkerne, um genau zu sein, gehen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die in der Grundlegung, in dieser Rasterleistung nennt man das, dass die vielleicht gar nicht so weit weg sind, weil es ist ja auch bei der 6000er Generation schon gewesen, dass die da relativ nah dran waren. Ich schätze auch, die werden Richtung Raytracing aufgeholt haben, aber da hat man die letzten Jahre schon gesehen, da tut sich AMD ein bisschen schwer. Also nicht schwer, aber da hinken es eigentlich schon von der Leistung her immer wieder zurück. Ob es das jetzt schließen können, ich glaube es nicht. Ich würde es ihnen wünschen.
Also zumindest, was man schon auch gesehen hat, ist, glaube ich, dass auch die Entwickler ein bisschen besser mit den AMD-Karten klarkommen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das ist ja zweiseitig zu betrachten, die Raytracing-Performance, ne? Auch die Entwickler dabei. Ich würde aber auch in so eine Richtung gehen. Also ich denke, es wird ähnlich wie bei der jetzigen, also bei 3000 gegen 6000, sodass AMD sehr nah dran kommt. Überholen, glaube ich, auf gar keinen Fall. Wird das Topmodell schon Chiplet-Design sein? Steht das eigentlich schon fest?
Ich müsste es eigentlich wissen.
Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Also, dass sie auch bei Grafikkarten auf zwei, so nicht wie früher die SLI und nicht das, aber dass auf der Grafikkarte zwei Chips trotzdem drauf sind. So ähnlich wie bei den CPUs haben wir ja auch schon Chiplets, was AMD vor allem auch bei der Produktion auch hilft und man kann kostengünstiger produzieren, kann aber auch für die Performance sehr gut sein. Das ist noch so ein bisschen so ein Dark Horse, würde ich sagen. Ich glaube, die sollen doch
bestimmt. Es soll so sein, aber ich glaube, bestätigt haben sie es noch nicht.
Das wirft man dann, wann ist das Event?
Am 3. November, ja. Um 21 Uhr, das hat man halt bestätigt. Also bin ich sehr gespannt drauf. Da werden wir vielleicht dazu mehr erfahren. Ist aber generell natürlich ja die Zukunft, also diese Chiplet-Designs, einfach aus Kostengründen, weil du kleinere Chips, wenn du erstens mal macht sich's, wenn mal einer der kaputt ist und ausfällt, und dann kannst du halt insgesamt so einen Wafer besser ausnutzen. Kannst du einfach näher an den Kreis annähern.
Das heißt also, AMD hat durchaus ein paar Pfeile im Köcher, mit denen sie Nvidia performancemäßig an die Pelle rücken können. Final können wir das natürlich nur mit unabhängigen Benchmarks sagen.
Ja.
Gab auch Gerüchte, meine ich, zumindest die letzten, so dass sie in Richtung ging, AMD wird es schwer haben. Also ich würde schon denken, dass sie ein bisschen dahinter landen werden. Ich meine, die 4090 ist auch wirklich, ist schon schwer.
Also die letzten Jahre haben mir gezeigt, dass so festgefahrene Glaubenssätze nie gut funktionieren. Ne? Also ich hätte auch nicht gedacht, dass die 4090 hier plötzlich mal eben so, je nachdem wie der Wind steht, welches Benchmark so 60-85% die 3080 lang macht. Oder die 3090, Entschuldigung.
Und die haben ja auch, das vergisst man mal ganz schnell bei allen Innovationen, die, muss man mal fairerweise sagen, viel kommt von Nvidia, was Innovationen anbelangt. Was auch marketingtechnisch natürlich ja besser portiert wird oder rüberbracht wird. Aber bei AMD tut sich schon was. Also gerade diese 3DV-Cache-Geschichten und so weiter, Infinity-Cache, da machen es viel und da haben sie ganz viel Boden gut gemacht. Also allein das bringt schon viel mehr zusätzliche FPS, als man oft so meint.
Ja, Infinity-Cache bei den 6000ern ist ja auch durchaus eine gute Lösung.
Allgemein, wenn man sich AMD anschaut, wie der Phönix aus der Asche, so, also vor, keine Ahnung, 8-9 Jahren war da ja tote Hose und jetzt aber kommt der wirklich bärenstark, der Phoenix, also fast schon ausgewachsen, wieder aus der Asche zurück.
Ist ja auch für uns sehr schön.
Und ja, Spieler, eben, also für uns Gamer kann es nichts Besseres geben. Wir wünschen uns ja gerade so viel Power und möglichst viel Konkurrenz. Leider können wir eben noch nicht so in die Zukunft sehen. Wir hoffen, dass Radeon 7000 ein Brecher sein wird. Wir hoffen es einfach, weil eben, das tut uns allen gut. Wir können
Preise dann, werden echt natürlich sehr
die spannend. Preise werden das nächste spannende Thema sein. Das sind Dinge, die wir allerdings noch nicht wissen können. Aber am 3. November werden wir vielleicht etwas schlauer sein und dann kommt vielleicht im Dezember oder so eine Karte und die werden dann Nils und Alex sich mal genauer unter der Lupe anschauen. Ihr zwei, vielen lieben Dank für eure Zeit, für eure regen Informationen. Es war ein Fest. Deine Stimme hat gehalten, das freut mich sehr. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, ciao.